nimmt es jetzt auf und dann sage ich, ich höre gerne Hörspiele. Doch welche lohnen sich, welche lohnen sich nicht? Wenn du dir auch diese Frage stellst, dann lohnt es sich auf jeden Fall, in diesen Podcast reinzuhören. Denn hier bespreche ich Hörspiele. Mein Name ist Thomas Kirsche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hörspielkritikers. Und ich bin nicht allein hier, also ich bin schon allein, wo ich bin, aber virtuell bin ich nicht allein, denn Frank Ravel ist bei mir. Und wem der Name nicht sagt, der muss jetzt unbedingt dranbleiben, denn dann wird dieser Name demjenigen oder derjenigen etwas sagen. Hallo Frank.
Hallo, in Hohenwart Leipzig.
Ja. Wo sitzt du jetzt eigentlich genau?
Ich sitze exakt in Wildenbruch, das ist ein Ortsteil der Gemeinde Michendorf, also in der Nähe südlich von Potsdam und ja von Berlin vielleicht so 25 Kilometer südlich.
Alles klar. Wie ist bei euch das Wetter? Auch Schnee oder?
Ja, ich war heute auch schon wieder mal ein bisschen Schnee wegschieben. Es ist nicht ganz so viel wie anderswo, also wir haben einigermaßen Glück gehabt. Gestern war es hier spiegelglatt, also richtig, also mit Sturzgefahr und so weiter, aber heute ist, ich würde das normalen Winter nennen.
Ja, stimmt. Man ist es nur nicht mehr gewöhnt.
Ja, die schreiben immer gleich Chaos, die Brandenburg versinkt im Schneechaos und so weiter. Nein, ich würde es Winter nennen.
Ja, ja, genau. Im Winter muss man halt mit Schnee rechnen, es ist so.
Ja, neuerdings wieder.
Ja, genau. Ich stell dich mal ganz kurz vor, du machst Hörspiele und zwar ganz besondere Hörspiele, weil du machst die mehr oder weniger allein. Und vielleicht sagst du erstmal ein bisschen was zu deiner Person. Also wo kommst du her und wer bist du?
Ja, also geboren bin ich 1957 bei Torgau in Ballroda, einem kleinen Dorf an der Elbe. Bin dann durch verschiedene Umzüge, mein Vater war bei der Armee und bei der Polizei, da ist er viel versetzt worden, irgendwann in Schwerin gelandet, da aufgewachsen. Schwerin verdanke ich dann eine einigermaßen hochdeutsche Aussprache. Das wäre wahrscheinlich in Torgau nicht ganz so gut gegangen. Und dann habe ich Tontechniker gelernt in Schwerin beim Rundfunk, beim Radio DDR. Mhm. Und dann bin ich später nach der Armeezeit dann gewechselt auf die Redaktion. Seite, bin Sprecherredakteur geworden, so nannte sich das damals. Und später dann war ich Redakteur, Reporter, Moderator, zum Schluss beim RBB, beim Kulturradio.
Also du bist ein echter Radiomensch.
47 Jahre lang mit der Unterbrechung der Armeezeit Radio.
Und sogar von beiden Seiten, einmal von der technischen und einmal auch von der anderen Seite.
Von der redaktionellen Seite.
Redaktionellen Seite, genau, sehr schön gesagt. Da merkt man gleich, dass man mit einem Profi redet. Und du machst Hörspiele und die hören wir über die Webseite leiseslärmen.de. Und da ist erstmal eine sehr schöne Webseite, weil die einfach so was anders ist. Und dann kann man gleich auf komische, fantastische Hörspiele klicken und kann sich dann wie viel sind denn das jetzt?
Hast du mal gezählt? Um die 30, wobei bei den Serien, ich habe ja teilweise aus Serien Einzelhörspiele auch wieder rausgekoppelt, ich glaube so um die 30 Hörspiele sind entstanden seit 2019.
Ja, also um die 30 Hörspiele seit sieben Jahren sind es ja fast inzwischen, Das Neue ist gerade in Arbeit, die galaktische Kaffeefahrt. Und das Besondere an deinen Hörspielen, ich hatte es ja schon verraten, ist, du machst die allein, aber man hört es nicht, weil hunderte Stimmen drin vorkommen. Und wie läuft denn das? Oder wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, erstmal die alleine zu machen?
Alleine musste ich anfangen. Ich hatte damals schon ein Tonstudio, das habe ich für Musik verwendet. Ich spiele auch Saxophon und Trompete und Musik und so weiter. Aber dann kam ich aus dem Job raus und es war Corona-Lockdown. So, und da konnte man jetzt auch wenig mit Leuten irgendwie zusammenkommen in dieser Zeit. Und ich habe angefangen, Hörspiel zu machen und habe festgestellt, dass ich mit den technischen Möglichkeiten damals und auch mit meinen stimmlichen Möglichkeiten doch einige verschiedene Typen schon hinbekomme. Die ersten Hörspiele sind ja wirklich nur mit meiner Stimme gemacht worden. Und habe ich mich in viele Rollen auch reindenken können und pitchen können mit eben Plugins in der Software und so. Ja. Und dann kam vor 2-3 Jahren, kamen dann eben die KI-Tools auf, dass man eben mit Voice Changing sprechen kann. Man lädt das dann hoch und kann das dann klanglich in eine andere Stimme übersetzen. Und da ist natürlich sind die Besetzungsmöglichkeiten ja nochmal explodiert. Da konnte ich natürlich viel mehr Rollen besetzen, konnte auch viel mehr Frauen auch darstellen. Ich habe sogar mal auch Kinder dargestellt. Das ist auch fast ein bizarres Erlebnis, wenn man sich selbst mit Kinderstimme nach 60 Jahren wieder hört.
Ja, das kann ich mir.
So, das ist schon teilweise ein bisschen gruselig, aber dadurch hatte man unglaublich viele Möglichkeiten gehabt. Wobei natürlich auch diese ganzen KI-Geschichten auch ihre Grenzen haben und auch vielleicht auch noch nicht ganz ausgereift sind.
Ja, also für alle, die jetzt glauben, also es gibt ja so Leute, die tippen dann irgendwelche Texte ins Netz und lassen die vorlesen und schneiden das dann zusammen als Hörspiel. Das machst du nicht.
Das mache ich auf keinen Fall.
Du sprichst die Rolle wirklich ein mit der Betonung, mit dem Tempo, mit allem, was dazugehört, wie du dir die Rolle vorstellst. Und dann wird das in der Regel 1:1 in eine andere Stimme übersetzt, also mit derselben Betonung, mit demselben
Atmen. Also es gibt ja, die meisten nutzen ja Text-to-Speech, das kann man auch heute schon sehr gut nutzen, ich bin auch beeindruckt davon, aber das ist natürlich nichts für dramatisches Spiel, sondern ich nehme Speech-to-Speech, also ich muss sprechen, das Sprechen, von mir gesprochene Text wird hochgeladen, dann in die andere Stimme übertragen, ich lade es wieder runter und schneide es wieder rein, das ist eine ziemlich mühselige Arbeit, weil man hat in der Regel bei diesen Abos auch nur eine begrenzte Zahl von Minuten zur Verfügung und da darf dann auch kein Schweigen sein, weil es schadet die schöne Zeit, sondern ich mache das alles sehr kompakt und schneide es dann wieder auseinander und da gefällt es mir dann nicht und da muss man nochmal neu ran und so. Also es ist eine ziemliche Formelei, aber das Ergebnis dann freut man sich, wenn es gelungen ist.
Und wie gehst du jetzt vor? Also gehst du ganz klassisch ran? Also hast du erstmal ein Skript? Oder?
Ich habe ein Skript, auf jeden Fall. Auf jeden Fall habe ich ein Skript, wobei ich ein großer Änderer bin. Also ich habe auch gerade jetzt bei dieser galaktischen Kaffeefahrt-Projekt habe ich jetzt wieder viel, viel nochmal geändert, teilweise auch schon autoproduziertes wieder verworfen und nochmal neu angelegt. Aber dazu stehe ich. Also ich bis zum letzten Augenblick fummel ich an diesen Sachen rum und mache was neu. Wenn mir was einfällt, dann wird auch wieder was in die Tonne getreten, nochmal neu gemacht. Aber es ist immer ein Manuskript da und ich spreche das dann und dann wird das dann zusammengebaut und irirgendwann gefällt es mir. Aber ich bin sehr kritisch auch zu mir selber.
Ja, ich glaube, das ist sowieso so, dass man zu sich selbst, also geht es mir auch so, dass ich da am kritischsten bin. Also da bei anderen sage ich dann, okay, klingt so, kriegen wir hin, aber bei mir selber, da weiß ich, das geht noch besser.
Ja, und dann gefällt es mir so 2 Tage, dann schlafe ich drüber und dann stelle ich fest, nein, das ist es noch nicht. Aber ich glaube, das ist auch das Schöne und gerade, weil es ein Hobby ist, das Schöne ist ja beim Hobby, du kannst dir unendlich viel Produktionszeit nehmen. Du hast jetzt keine Studiozeit, die du bezahlen musst vielleicht sogar oder wo die Schauspieler auch nur können für 2 Stunden, sondern du kannst nachts um 12 sagen, ich will jetzt nochmal neu machen, dann gehe ich hoch in mein eigenes kleines Studio unterm Dach, mach die Hütte an und fang eben doch mal an. Das ist dann eben auch egal. Das ist auch schön.
Ja, aber wenn jetzt, zwar hast du jetzt gesagt, du kannst dir unendlich Zeit lassen, mehr oder weniger, aber wenn jetzt trotzdem mal so ganz pauschal sagen würdest, was weiß ich, so Nix Loska, so ein Stundenhörspiel, was würdest du sagen, wie viel Produktionszeit steckt so drin?
Also Nix Loska war 1 Monat. Das mit Schreiben und allem drum und dran. Da war noch sehr viel Musikproduktion ja dabei, die ich ja auch zusammen mit einer KI entwickle. Aber auch das geht nicht von selber. Das ist sehr viel Dialog und sehr viel Probieren und sehr viel auch nochmal Zusatzarrangement machen. Und Nix Loska war 1 Monat.
Ja. Dafür hast du ja auch einen Hörspielpreis bekommen jetzt vom Chemnitz?
Genau, da haben wir einen zweiten. In Chemnitz war es der zweite. Da habe ich den ersten Preis Kurzhörspiel bekommen. Und beim Langhörspiel hat Nix Loska immerhin den zweiten Preis. Das ist ja schön. Und es war ja auch nominiert bei dem Renommee. Berliner Hörspielfestival, da war ich auch sehr stolz drauf, allein nominiert worden zu sein in den Top 10. Und ja, das war schon ein schöner Erfolg, vor allem für ein Langhörspiel. Ne? Das ist ja eine Stunde ungefähr lang. Und da bin ich noch nicht so weit gekommen.
Bei Nix Loska, ist es ja auch, was ich so, es ist ja fast ein Musical.
Das ist ja nicht nur Hörspiel,
das ist ja wirklich. Also,
Ich nenne es auch ein Hörmusical. Ja. Ich hatte es geschrieben, ich hatte auch schon angefangen zu produzieren und da sagte ich zu einem Freund, du, das ist noch nicht richtig schräg, ich weiß nicht, das ist so hölzern, so trocken. Und er sagte, da muss mehr Musik rein. Ich sage, naja, ich kann Musik machen, aber das bin ja immer nur ich mit meinen paar Instrumenten und so weiter. Und da hat der mich auf diese KI Suno aufmerksam gemacht und hat gesagt, da kannst du Texte eingeben, da kannst du Chöre machen lassen, da kannst du sehr viel machen lassen und dadurch kann das dann sehr schrill und sehr bunt werden, weil diese KI fragt nicht nach dem Sinn des Textes. Ja. Obwohl manchmal habe ich das Gefühl, dass es versteht, was ich meine. Ne? Denn zum Beispiel macht die KI immer auch immer Coverbilder. Und bei manchen Coverbildern habe ich gesagt, Mensch, der hat doch ein bisschen verstanden von dem, was ich da eigentlich gesagt habe. Denn das Bild zeigt das. Ne?
Ja.
Ja, nee, das hat Spaß gemacht. Aber das ist ein Hörmusical, sage ich auch dazu.
Ne? Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Also ich habe es während einer Zugfahrt von Chemnitz nach Leipzig gehört. Hat mir diese Zugfahrt auf jeden Fall versüßt, weil der Zug von Chemnitz nach Leipzig ist nicht sehr schön mitfahren. Also das macht keinen Spaß. Das ist echt eine ganz schlimme Verbindung.
Ja, schön.
Ja, aber dadurch war es dann schön, ja. Genau. Was, wenn jetzt jemand sagt, okay, Oh, da hätte ich auch Bock drauf. Ich habe jetzt schon ein Manuskript geschrieben. Wie gehst du vor? Also sprichst du dann, weiß ich, du hast einen Herrn Müller als Nachbarn und sprichst du dann erstmal komplett den Herrn Müller ein? Oder sprichst du tatsächlich die Dialoge schon so, dass du sozusagen auch spürst, wie du rüberkommst?
Das ist eine gute Frage, weil ich habe gelernt nach einigen Phasen, Dialog ist reagieren. Hm. Ne? Das ist die Schwierigkeit, wenn man es alleine macht. Ja. Das heißt, ich spreche, nehmen wir an, Rolle A spreche ich ein. Dann reagiere ich als B auf A, stelle dann aber meistens fest, dass A nicht mehr gut ist und reagiere dann nochmal mit A auf B. Hm. Ja.
Doppeltes
Reagieren. Ja. Also hören, was sagt der andere und wie reagiere ich emotional mit meiner ganzen Haltung auf das vom anderen Gesagte.
Ja.
Und das ist manchmal, das geht manchmal mehrmals hin und her. Und da merke ich aber, es wird dann immer besser, es wird immer lebendiger, je mehr man auf eine andere Stimme eingeht oder auf eine andere Sache reagiert. Und dann kann man auch das ganz gut allein machen. Ich überlege mir natürlich auch vorher, welche Haltung, welchen Charakter hat der andere, die andere, dass das auch verschiedene Menschen sind. Das ärgert mich sehr übrigens sehr häufig in vielen Fernsehproduktionen, dass die irgendwie alle die gleiche Rolle haben, dass die alle den gleichen Charakter haben. Irgendwie, dass man nicht überlegt, wie kann man die Menschen verschieden darstellen. Ne? Mhm. Und da versuche ich gerade, weil ich es allein mache, sage ich mir, du musst die verschieden machen, sehr verschieden machen, damit sie auch als verschiedene Menschen wahrgenommen werden, nicht nur stimmlich, auch charakterlich und inhaltlich. Und das ist immer so eine Frage des Reagierens dann.
Ja. Du machst es ja dann auch so, dass du denn, manche haben eben so einen Dialekt dann auch.
Ja, und Dialekt. Ich habe ja früher in Schwerin beim Hörspiel schon mitgearbeitet, in der Hörspielproduktion und durfte damals mit dem wirklich bewundernswerten Regisseur Christoph Schroth arbeiten, der dann später in Cottbus Theaterleiter war, leider mittlerweile schon verstorben ist. Und wenn der ratlos war, wenn er sagte, irgendwie kommen wir jetzt nicht weiter mit der Szene, hat er immer gesagt, jetzt machen wir Volkskunstgruppe. Und dann hat er ihn Sächsisch reden lassen, ein Plattdeutsch oder was es alles so gibt. Ne? Und hat dadurch so manche Szene gerettet. Und das mache ich ehrlich gesagt auch so. Mir stehen einige Mundarten auch zum Gebote, manche nicht. Ich zum Beispiel kämpfe ich verzweifelt, irgendwie mein Hessisch reinzukriegen, klappt nicht. Aber andere Sachen kriege ich, glaube ich, dann ganz ordentlich hin.
Ja, okay. Ich hatte jetzt nochmal zum Auffrischen hatte ich jetzt nochmal im Spiel mir das Prelude von Chopin reingehört. Ja. Da hattest du ja auch so.
Da war es aber übrigens bei Prelude von Chopin war interessant, das war eine der ersten KIs, Respeecher habe ich da verwendet für Voice Changing. Und die konnten nicht gut Deutsch. Der hatte immer so einen amerikanischen Slang noch so ein bisschen manchmal
das
drauf.
Das passt ja für diesen Western dann aber ganz gut. Richtig. Da fällt es dann nicht negativ auf, ne?
Richtig. Ich habe gesagt, da musst du jetzt einen Western machen, wenn überhaupt. Und jetzt mittlerweile gibt es sehr gute Sprachmodelle. Ich habe jetzt auch für Nix Loska, habe ich Sprechstimmen, das sind ja echte Stimmen, darf man nie vergessen, das sind ja echte Menschen, vernutzt aus China, aus Indien und aus Mexiko und so, die dann aber mit dem multilingual Sprachsystem von Eleven Lab tatsächlich eine sehr gute deutsche Artikulation hinbekommen. Dann, auch mundartlich. Ja. Ich kann da auch zum Beispiel Sächsisch reden, da kommt Sächsisch zurück.
Boah, super. Das hat ja schon die wichtigste Frage wohl beantwortet, die jetzt vielleicht den Hörern auf den Seele brennt, mit was du arbeitest, also es Eleven Labs nimmst. Du.
Eleven Labs ist die KI, also nächstes Mal habe ich Cubase, habe ich als Audiostation mit zig Spuren und allen möglichen Plugins,
also als die es DAW, da gibt. Genau.
Ich kann da jeden Raum darstellen, den ich möchte, da gibt es unglaublich sehr gute Raumklänge auch in dieser Software und dann kommen natürlich jede Menge Plugins und es kommen dann Eleven Lab bei Sprache und Suno eben bei der Musik noch dazu. Und dann noch habe ich riesen Geräuschbank. Ich habe mir mal eine gewaltige bei Sound Ideas, das ist eine kanadische Firma, 30 CDs Geräusche gekauft mal, wo wirklich alles drin ist.
Das war bestimmt nicht billig, oder?
Das war damals so ein Black Friday Angebot. Ich habe so $400. Und da hatte ich mal, bloß mal um anzudeuten, was dieses Ding leistet, da hatte jemand mal mir geschrieben, da hast du irgendwie Granaten verwendet in so Kanonen. Nein, sag ich, kann dir genau sagen, welche Granatentype das ist, aus welcher Produktion. Das ist da alles aufgelistet. Ja. Ne? Es ist unglaublich, was allein diese Sammlung an Geräuschen bietet. Ja. Mache auch vieles natürlich selber, aber da habe ich mal ein bisschen Geld. Ich meine, jeder, der ein Hobby hat, gibt auch mal ein bisschen Geld.
Ja, klar. Aber was für, also $400 klingt jetzt auch wirklich nicht verkehrt.
Das war ein Black Friday Offer und das war ein guter Deal für die vielen Sounds. Ich finde da nahezu alles, was ich brauche.
Ja. Und welche machst du so selbst, wenn du sagst, du machst auch welche selbst?
Ich habe so einen kleinen Rekorder, so einen Zoom-Rekorder, so einen kleinen Stereo-Rekorder und da mache ich sehr vieles auch selbst. Zum Beispiel brauchte ich mal, wie eine Kutsche in einem See versinkt. Ne? Und da bin ich dann dann mit barfuß in einem Eimer, in einem Bottich Wasser rumgetrampelt.
Okay.
Und habe das dann von der Geschwindigkeit, ich glaube, verachtelt. Also die, dann wurde ein Achtel der Geschwindigkeit genommen.
Ja.
Und dann wird aus einer kleinen Fußwelle im Bottich, wird dann eine riesige Seewelle, die eine Kutsche verschlingt.
Ja.
Ne? Und ich habe zum Beispiel neulich, habe ich jetzt sauber gemacht auf dem Korridor und da quietschte der Hocker. Dann habe ich das aufgenommen, habe das langsam laufen lassen und dann hatte ich in der Spukallee ein Monster, ein Monsterschrei aus der Urzeit, also ja. Jurassic Park mäßig, ja. Fantastisch, ne? Also mit diesem kleinen Rekorder kann man auch nochmal eine, ich habe auch teilweise Szenen mit diesem Rekorder und Außenaufnahmen und sowas auch gemacht, im Wald, immer in der Hoffnung, dass da keiner zuguckt, wie der Irre da im Wald steht und mit sich selber redet.
Ja, das ist, wenn man so alleine Außenaufnahmen macht, das ist dann schon immer ein bisschen komisch.
Ja, das ist dann schon ein bisschen, da gucke ich mich schon mal um.
Ja, das muss man dann auch. Ja, ich hatte mal eine Folge vom Hörspielkritiker, da habe ich dann auch so binaural das aufgenommen und habe ich so ein Mikrofon, dann habe ich mich auch in den Wald gestellt und dann, dass ich eben da drum gehen kann, dass man eben von hinten und vorne das so hört.
Ja, genau.
Und dann kamen auch Leute vorbei und das war dann schon ein bisschen so. Ich dachte, naja.
Ich habe ja einmal Bremer Stadtmusikanten verfremdet für Krimskram, für so ein Märchenhörspiel und hatte vergessen, das Fenster zuzumachen.
Ja.
Und wer mich da mit Hahn, Hund und so weiter gehört hat, der wird gedacht haben, den kann man jetzt ohne weitere Untersuchung einweisen.
Ja, ich denke, das ist bei meinen Nachbarn ähnlich, weil ich mache ja dann auch so Kinderhörspiele und so. Und da verstehe ich dann auch die Stimmen und das, da denke ich dann auch manchmal, da müssen sie jetzt durch.
Ich mache Hörspiel, ach so, ja.
Gut, also jetzt haben wir geklärt, Stimmen, also die nimmst, du nimmst dann praktisch erstmal die Dialoge so mit deiner Stimme auf und dann schneidest du sozusagen den Part, der jetzt geändert werden muss, raus, schnippelst den schön eng zusammen, dass du auch nicht so viel Zeit verlierst sozusagen und jagst es dann hoch zu 11 Labs und lässt es umwandeln.
Es gibt ja auch manchmal Stimmen, wo ich selber es spreche, aber vielleicht um 30 Cent, da sagt jetzt Musiker nur etwas, Laien wenig nach oben pitche.
Ja.
Der Effekt ist dann, dass das ganze Gesprochene kürzer wird.
Ja.
Um diese Zeit. Und dann muss ich noch mehr schneiden, weil ich muss natürlich das wieder rausholen. Also da kann man aber ganz interessante, auch mit der eigenen Stimme, ohne KI noch ganz viel machen mit diesen ganz geringen Absenkungen oder Pitch-Bewegungen, ne?
Ja, das ist schon faszinierend und man kann ja auch noch ganz klassisch einfach ein bisschen die Stimme verstellen und
plus mit meinem Krause zum Beispiel. Ich habe meine erste Frauenrolle war ich konnte ja bloß eine alte Frau darstellen, die ist um einen Halbton hochgepitcht, was dann übrigens zu Schwierigkeiten führt, wenn die singt. Wenn die singt, muss ich die Musik auch erstmal einen halben Ton runterpitchen, damit ich es dann wieder
dass es
am Ende wieder in der Tonart steht, wie auch das andere ist und so. Aber mittlerweile kriegt man das hin und dadurch konnte ich eben, aber es ging eben nur mit dieser alten Dame und alle anderen Stimmen, eine wirklich glaubhafte Frauenstimme konnte ich nur dank KI dann einsetzen.
Ja. Die Irmgard Krause ist übrigens klanglich, erinnert die total an die Mutter von Loriot.
Ich habe beide zu Rate gezogen, in dieser Strenge, in dieser Unduldsamkeit auch.
Es ist herrlich.
In dieser Rigorosität.
Also genau, und wenn die dann ihre Sachen so loslässt und mit dieser Stimme, das ist wirklich sehr witzig dann.
Ja, das war ein Vorbild, stimmt. Ich habe auch einige Plugins, nenne ich das immer, in mir selber so drin. Also ich habe Helmut Fischer mal besetzt, ich habe Heinz Rühmann besetzt, Theo Ling und so, die kriege ich dann auch mit technischen Rumrum eigentlich ganz ordentlich hin. Oder Techtmeier oder Jürgen von Manger da, diese Sachen alle, das wird dann schon, wenn man sich ein bisschen reinhängen lässt in diese Rollen, kann man auch da sehr viel Vielfalt erzeugen aus sich selbst heraus.
Ja. Das kann ich mir auch gut vorstellen, beziehungsweise man hört es ja dann auch in deinen Hörspielen.
Ja, oder ich habe so Richter werden mir bei grundsätzlich von Peter Matic, Gott hab ihn selig, der ist leider auch schon gestorben, gesprochen, der eben diese schnarrende Stimme hatte. Wir kommen jetzt zur Hauptverhandlung. Sowas, ne? Ja, ich nenne das so meine Plugins, ne, die ich dann so selber noch habe.
Es ist ja auch super hilfreich, wenn man dann gleich noch so eine Figur, eine reale vor sich hat, wie man das sprechen will.
Es gibt ein Problem bei den KI-Stimmen, was mir jetzt gerade wieder bei der letzten Produktion laufend aufgefallen ist. Die sind sehr oft bei 11 Lab auch zu brav. Die wollen alle schick klingen, die wollen alle schön klingen, die wollen alle sexy klingen.
Ja.
Aber das ist nicht Schauspiel. Schauspiel heißt, dass man auch den Mut hat, hässlich zu sein.
Ja.
Und das ist doof klingend. Und da suche ich manchmal verzweifelt nach irgendwelchen Stimmen, die nicht so toll, hi, und erkennst du unsere neuen Produkte schon oder sowas klingen. Ne? Das ist echt, ich glaube, diese Plattformen sind eben auch nicht für Hörspiel gemacht, sondern für Podcast, für Werbung und sowas gemacht. Und da suche ich manchmal sehr, sehr lange nach einer brauchbaren Stimme, die nicht schick ist. Ne?
Also schick im Sinne.
Im Sinne von, ja, irgendwo, da gibt es Männerstimmen. Ah, ich bin für dich die ideale Stimme. Die kommen dann so angemaunzt oder sowas. Aber ich sage, ich brauche jetzt hier irgend so einen kratzigen, fiesen Berliner.
Ja,
irgendwo.
So, und das geht dann nicht so gut. Ja
nicht. Nee, findest du nicht. Kriegst du nicht. Der wird, ich habe jetzt gerade wieder bei der Bodenagentur von dieser Raumfahrtgeschichte, da brauche ich einen Typen, der da ständig Popcorn, der da ständig Chips frisst und der ganz dreckig redet.
Ja.
Und ich finde diese Stimme nicht. Ich werde es wahrscheinlich selber machen müssen.
Ja.
Oh. Ja, es geht nicht anders. Kriege ich hin.
Ja, und aber so die Idee, doch mal jemand anders mit an Bord zu holen.
Habe ich auch,
hast
ja.
Hast du auch.
Habe ich auch gehabt. Ich habe teilweise hat Verwandtschaft mitgespielt, meine Nichte hat mal mitgespielt. Mhm. Ich habe auch mal eine Hörspielmacherin, die gar nicht so weit von mir entfernt, wo die Kinderspiele gemacht hat, hier in Stahnsdorf mit, die hat bei der Deutschen Mordallee mitgesprochen. Aber es ist oft bei Laienschauspiel, also sag mal so, Profischauspieler kann ich nicht bezahlen. Es gibt, bei mir wollten schon tolle Leute mitmachen, aber ich kann ja nichts bezahlen, ich habe nichts.
Ja.
Und Laien haben eben, ich bin ja selber, habe ja ein bisschen Ausbildung, Laien haben immer die gleichen Probleme. Sie können sich nicht gehen lassen, sie können sich nicht fallen lassen in eine Rolle. Ich hatte mal eine Szene mit einer Laiendarstellerin, wo die sollte schreien. Einfach nur schreien. Mhm. Der Text war zu schreien. Ich sage, du bist in der Luft. Du bist gerade aus einem Flugzeug gefallen. Du musst jetzt um Hilfe schreien. Sie hat nicht geschrien.
Ja.
Ich sage, die Fenster sind zu, niemand hört dich. Es fehlt diese Enthemmung. Ja, ja. Diese Enthemmung, einfach mal wirklich sich rauszulassen aus dem Körper. Und das ist leider, leider ganz typisch bei LaienschauspielerInnen, dass da so eine Barriere ist, ne? Das lernt man an der Schauspielschule, dass man wirklich mal sich fallen lässt, im buchstäblichen Sinn, dass man wirklich, dass die Eitelkeit egal ist, die eigene, ja. Sondern dass man einfach nur diese Rolle ist. Und das, da habe ich leider Gottes, weil am Ende habe ich immer gesagt, ich mach's dann lieber selber oder mach's dann eben mit KI. Bei KI übrigens auch. Ich habe mal KI-Stimmen gehabt, die waren toll. Bis auf eine Szene, wo in dem Prozess mein Josef K. einen Wutausbruch haben soll.
Mhm.
Und den konnte er nicht. Diese KI-Stimme ist nicht wütend geworden, obwohl meine Vorlage wütend war. Das geht doch so nicht. Und so war ich ganz unter ja, das geht doch so nicht. Kam dann so eine schaumgebremste Sache zurück. Offensichtlich war diese Stimme nicht in der Lage, Wut auszudrücken. Das wusste ich vorher nicht. Und ich habe dann ein Manuskript umschreiben müssen. Ich war schon zu weit drin, um da noch jetzt was Gravierendes zu ändern. Also auch da hat man das Problem, dass manchmal nicht alle Emotionen umsetzbar sind.
Ja, aber vielleicht hat es dann in dem Fall auch was Positives, weil so ein Josef K., den stelle ich mir auch sehr reduziert vor, einfach von der Sache.
Wozu wollte ich ihn auch haben? Ich wollte einen schüchternen jungen Mann, der in diese Mühlen des Gerichtes hineingerät. Aber es sollte eine Stelle geben, wo er aus sich rauskommt. Und das hat er dann nicht geschafft. Das war tatsächlich wahrscheinlich das Tribut an diese Stimme, die eben so naiv und gutherzig klingt, dass diese Stimme nicht in der Lage ist, sehr wütend zu werden. Das habe ich dann auch so akzeptiert und habe den Text umgeschrieben.
Hast du die KI akzeptiert?
Habe ich die KI akzeptiert? Es sind ja immer echte Menschen. Also es sind diese Stimmen, die es dort gibt. Ich bin selber auch einmal schon angesprochen worden, ob ich meine Stimme dort also bereitstellen könnte. Würde ich theoretisch auch machen, aber für mich muss ich ganz ehrlich sagen, sehr gerne die Kontrolle behalten, was ich mit meiner Stimme so alles sage. Und ich bewundere natürlich diese Leute, die ihre Stimme verkaufen, die ja nicht wissen, was damit alles angestellt wird.
Ja.
Ich habe einmal für die Kinderstimme, das fand ich völlig in Ordnung, das war aber noch bei Respeecher, glaube ich, musste ich den Text einreichen. Der wollte man mir diese Stimme nicht freischalten, das habe ich voll verstanden. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Eltern da wissen wollten, was ihr Kind da im Hörspiel sagt.
Ja.
Und das habe ich dann auch hingeschickt und dann kam das okay und dann durfte ich diese Stimme verwenden.
Ja.
Völlig in Ordnung. Völlig in Ordnung.
Nee, ist völlig nachvollziehbar. Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren.
Nun, lass
jetzt,
das. Kannst du ja rausschneiden.
Kann ich ja rausschneiden. Ach ja, das ist ja schön. Ja, stimmt. Die Ideen für deine Hörspiele, die sind ja, also wir sind ja so zusammengekommen, wir beide, weil du mich angeschrieben hast, dass du komische Hörspiele machst und ich habe dann die ersten von dir gehört. Das erste, was ich von dir gehört habe, war das mit dem USB-Stick, der rausgezogen wurde.
Ja, ja.
Ohne ihn abzumelden. Und da habe ich gedacht, ach du Scheiße, der Mann macht genau das, was ich schon seit 10 Jahren selber machen will. Eigene Hörspiele, witzige Hörspiele und alles auch noch selbst gesprochen. Total genial. Mhm. Und ich war sofort auf deiner Seite. Dann haben wir auch diesen Hang für Kafka und eben diese komisch absurden Welten.
Hast du ja auch mal Kafka, hast du ja auch umgesetzt. Ja,
die du da hier erschaffst und die ich auch sehr schön finde. Also so, Bruder im Geiste sozusagen oder im Hörspiel. Und dann hatte ich dir auch schon erzählt, wir haben uns ja schon mal unterhalten, dass ich einfach die Zeit nicht finde und es schaffe, das, meine Ideen da umzusetzen. Und du schaffst das jetzt und machst das jetzt und das finde ich echt toll. Ja, aber was wollte ich dich fragen daraufhin? Ich
meine, mit den Zeiten, das kam wirklich
Ideen,
erst.
Ja, genau.
Ja. Also erst noch ganz kurz, weil du sagst, mit dem schaffst du es nicht. Das ist ja tatsächlich auch so gewesen. Als ich noch berufstätig war, habe ich nicht die Kraft noch gehabt, nach dem Job noch sowas zu machen. Es gibt ein einziges Hörspiel, das ich schon 2006 angefangen hatte. Da habe ich mal so einen Rappel bekommen, habe aber auch festgestellt, dass ich da die Power einfach dann auch nicht habe, neben der Arbeit das noch zu machen. Ja. Und das ist dann erst was wirklich, der Ohrenkletterer war das, wo ich dann 15 Jahre später dieses angefangene Hörspiel zu Ende gemacht habe.
Wow.
Mit einer Pause von 15 Jahren.
Ja.
Ich verstehe das voll und ganz. Also im Berufsleben hätte ich nie im Leben diese Energie noch, bis abends um 12 dann noch im Studio zu hängen. Das ist dann, war wirklich erst, als nachdem ich plötzlich hier zu Hause saß, Rentner war und sage, jetzt musst du irgendwas machen.
Und die Ideen kommen dann beim Rentnersein am Kaffeetisch oder wie?
Nein, die Ideen sind natürlich immer da gewesen. Teilweise sind ja viele Hörspiele nach alten Texten auch entstanden, nach alten Kurzgeschichten, die teilweise auch schon als Buch mal rausgekommen waren, wo ich einfach reagiere auf das, was mir durch den Kopf geht. Man kann zu vielen Themen in der Welt, kann man sich natürlich äußern in irgendwelchen Social Networks und was weiß ich alles. Aber bei mir sickert das alles immer durch Geschichten. Mir fällt dann dazu eben eine Geschichte ein, die ich gerne erzählen möchte, um bestimmte gesellschaftliche Dinge, die mir aufstoßen, zu verhandeln.
Ja.
Und das tue ich dann und dann kommt das eben so als, und immer auch grotesk und schräg, das war schon immer so bei mir, so zum Beispiel bei Parallelwelt auf Sendung,
da
stelle ich ja im Prinzip alles in Frage, was bei uns stattfindet und versuche parallele Welten zu erfinden, die anders strukturiert sind als unsere. Ne?
Ja.
So, und das ist dann so meine Art, wie sozusagen die gesellschaftliche Realität durch mich hindurchkommt. Und dann gebe ich das so raus und ich sage immer, ich habe neulich zu jemandem gesagt, das klingt schon bald lutherisch, ich habe Zeugnis abgelegt, so fühle ich mich auch. Ne? Mhm. Ich habe meins gesagt, es ist in der Welt, meine Haltung, denkt darüber, was ihr wollt, nehmt es auf oder verwerft es, aber das ist meine Art, mich zu äußern.
Mhm.
Und dafür beteilige ich mich eher weniger jetzt an irgendwelchen anderen Diskussionen und Diskussionsforen im Internet oder sonst wo. Mhm.
Ja, also ich wollte gerade da, weil du gesagt hast, so Stellung zu Sachen beziehen, da ist dieses Parallelwelt auf Sendung wirklich so ein Paradebeispiel, also für deine Sachen.
Ja,
also es hört sich schön schnell weg, es sind immer so 10 Minuten und man hat dann wirklich so die verrücktesten Ideen, das Paketzusteller dann Ablösesummen in Millionenhöhe bekommen und Fußballer für Mindestlohn arbeiten müssen und sowas. Also
genau,
es ist schon echt herrlich.
Ja, ja. Oder beim Untergang der Pandorik, wo ich mich wirklich frage, was ist mit den Menschen los, dass sie so blind in Untergänge laufen?
Mhm.
Da ging es um Klimawandel und andere Dinge, wo ich ja in dieser Geschichte erzähle, alle Leute wissen, dass das Schiff untergeht, aber kein Juckt's.
Ja.
Und so kommt mir ja manchmal auch diese Erde vor. So kommt mir auch diese menschliche Gesellschaft vor. Und dann dachte ich, mach das doch mal. Erzähl mal die Geschichte auf einem Schiff, wo alle wissen, es wird heute Nacht untergehen und jeder macht weiter wie gewohnt.
Ja.
So, ne? Und das ist so meine Frustration natürlich, aber übersetzt in eine hoffentlich auch komische und anregende Geschichte.
Ja. Was ich auch immer schön finde, du illustrierst ja auch die Sachen. Also nicht nur illustrieren im Sinne von Bildern, sondern auch mit Inhalten. Da gibt es dann noch Originalzitate von der Pandorik aus der Zeitung oder oder irgendwie bei den Wurzellosen irgendwelche Stellungnahmen von Kritikern, die eben das grüne Blatt oder sowas. Die
bei der Pandorik war es ja so, ich war ja in zwei Titanic-Ausstellungen zufällig jetzt gerade. Einer, da war ich in Kanada und war in Neufundland, da hat mein Pater Verwandte dort und wir waren in der Nähe von St. John's in Neufundland liegt die Titanic noch heute am Meeresboden.
Ja.
Und da gibt es eine Ausstellung und da waren dann so Originalplakate zu sehen und so weiter. Und das habe ich alles fotografiert und manipuliert, um es dann in meine Sachen wieder einzubauen. Und jetzt haben wir hier immer noch in Potsdam eine sehr sehenswerte Titanic-Ausstellung in der Metropolishalle in Potsdam-Babelsberg, die ich finde auch sehr gelungen ist, auch wenn sie ein bisschen reißerischer rumkommt und natürlich viel Nachbauten hat und ausgebuddelte Schmuck und so weiter und so fort. Aber das war ja eben die Titanic oder wie jetzt auch bei dem anderen Schiff, der Hochmut des Menschen zu denken, wir sind nicht sinkbar, alle machen weiter und wir sehen alle die Eisberge nicht. Oder?
Ja.
Oder so, oder?
Ja.
Das ist ein ganz spannender Impuls gewesen, muss ich wirklich sagen, für Hörspiel.
Ja. Und hast du so ein Hörspiel, also jetzt erstmal von deinen eigenen Hörspielen, wo du sagst, ach, das höre ich immer wieder gerne?
Na, immer wieder nicht. Es gibt ein paar Hörspiele, die ich sehr, sehr schätze, die mich nicht mehrmals auch gehört habe. Unter dem Milchwald zum Beispiel nach Dylan Thomas, wo es einzigartig für meine Begriffe gelungen ist, Lyrik, hohe Poesie mit Hörspielhandlung, mit Gespräch zu verbinden. Dieses Hörspiel spielt ja in einer Nacht in Wales, in einer Hafenstadt, und lässt innere Stimmen zu Wort kommen von den Schlafenden oder auch nicht schlafen Könnenden. Eine großartiges. Also das hat mich wirklich mitgerissen. Das habe ich auch mehrmals gehört. Aber jetzt höre ich es erstmal nicht wieder gleich. So, das ist eine ganz großartige Arbeit. Ich habe auch das, was ich dir mal geschickt habe, mit die Jatz-Geschichten von dem Schmidt. Mhm. Da hat mich eben auch fasziniert, wie jemand aus sich heraus diesen gedanklichen Kosmos entwickelt für ein langes Hörspiel und das auch umsetzt. Und dieses Groteske eben auch, dieses absolut schräge Groteske. Es gibt sicherlich, wenn ich nachdenke, gibt es noch ein paar solche Sachen. Ich höre Hörspiele oft im Garten beim Arbeiten oder beim Bügeln mit dem Kopfhörer drauf und so. Da würden mir sicherlich, wenn ich noch ein bisschen länger nachdenke, würden mir noch ein paar mehr Sachen einfallen. Aber der Dylan Thomas und der Milchwald ist schon Nummer eins, wo ich sage, das ist einzigartig gelungen, die hohe Sprachkunst zu verbinden mit ganz alltäglich wirkender, sehr eindringlicher Darstellung des Alltags.
Ja. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich gefragt habe, ob du Hörspiele von dir selbst gern ab und zu.
Ach, von mir selber? Ja. Das waren jetzt andere. Von mir selber, mir geht's.
Das hätte ich auch noch gefragt, aber du hast jetzt einfach die eine Frage schon
beantwortet. Ja, da habe ich die andere genommen. Nee, da geht es mir so, dass ich nach Jahren, da gucke ich da immer mal, hat das denn noch Sinn, dass jetzt hier, ich habe ja auch unter dem gleichen Namen Leises Lärm auch den YouTube-Kanal. Ich muss auch sagen, der YouTube-Kanal bringt auch entschieden die Mehrheit des Publikums. Die Homepage findet niemand, aber YouTube-Kanal geht dann schon etwas eher. Und dann höre ich immer mal als Test nochmal, ist das noch, stehst du noch dahinter? Ne? Mhm. Willst du es noch draußen haben? Und höre mir dann ältere Arbeiten an. Und eigentlich ist es jedes Mal so, dass ich sage, das ist doch gut, das lass mal so. Teilweise lache ich über meine eigenen Witze, die ich vergessen habe.
Ja.
Vielleicht schenkt mir die Gnade des Alters da immer mehr solcher Momente. Mhm. Da habe ich mir neulich auch wieder mal ein Hörspiel, das es nicht bei YouTube gibt, der Zeit voraus angehört, wo ich ganz verschiedene Situationen von Menschen abgebildet habe, die ihrer Zeit voraus waren. Es fängt ja an mit einem Fisch, der an Land springt und verendet, weil er seiner Zeit voraus war als Landlebewesen. Sich so. Und dann höre ich das wieder mal an und sage, das ist doch eigentlich ganz witzig, das lass mal ruhig stehen und so. Das ist jetzt nicht bei YouTube, aber das ist auf der Homepage noch. So, und eigentlich habe ich nichts wirklich verworfen. So, dass ich sage, das ist doch, da hast du aber Mist gemacht oder so, ne? Wenn ich das merken würde und die Geschichte interessiert mich immer noch, dann würde ich es wahrscheinlich lieber nochmal neu produzieren oder irgendwie versuchen zu retten, als dass ich es völlig in die Tonne trete.
Ja.
Nee, so viel sind es dann ja wiederum auch nicht. Es gibt bei den, ich habe mal Corona, das stimmt, das ist rausgenommen. Da habe ich damals Interview mit einem Virus. Ein Virus ist zur Talkshow eingeladen, das Coronavirus. Das steht nun nicht mehr. Ne? Das war so in dieser Zeit natürlich, der Pandemie. Aber jetzt wirkt das ein bisschen komisch, dann habe ich das erstmal rausgenommen. Aber ansonsten ist fast alles online und alle zwei, drei Jahre höre ich mal rein, ob es noch repräsentierbar ist. Ne?
Okay. Genau, welche du sonst hörst, hast du ja schon beantwortet.
Unter anderem, ich höre auch gerne in die Audiothek rein. Ja. Ich stöber immer auch gerne mal nach Hörspielen. Mhm. Da gibt es ja auch, wie gesagt, auch Freunde, die welche machen, wo ich dann auch gerne reinhöre und auch, wo sie mich auch fragen, nach meiner Meinung fragen, gebe ich dann auch ehrlich. Da ist immer was, aber es ist jetzt nicht immer so, was mir jetzt im spontan einfällt. Es ist ziemlich viel. Es ist ziemlich viel, aber wenig, wo ich dann, also bei Filmen würde es mir beispielsweise leichter fallen zu sagen, das sind jetzt die 10 tollsten Filme meines Lebens.
So.
Ich gucke auch sehr viele Filme und würde wahrscheinlich auch gerne welche machen, aber das ist dann vom Aufwand. Das Schöne am Hörspiel ist eben, dass wir Film machen können ohne teure Sets, ohne das Ganze und trotzdem können wir alles denken. Ne?
Ja, das stimmt. Und was ich auch schön finde und sehr empfehlen möchte, ist deine Lounge, deine Musik von Leises Lärm. Das macht einfach Spaß, da zu hören. Da hast du nochmal sozusagen Musik von dir nochmal mit Hilfe der AI nochmal ein bisschen aufgepeppt, sozusagen.
Ich habe Musik von mir hochgeladen, also Stücke auch teilweise, die ich vielleicht nicht so toll gespielt habe, habe ich hochgeladen zu Suno und habe gesagt, mach daraus meistens New Jazz, Jazzorchester. Und ich bin wirklich mitunter beeindruckt. Erstens, wie treu sich Suno an meine Komposition hält. Zweitens, was es teilweise draus macht. Ich habe manchmal das Gefühl, dann sagt die so zu mir, jetzt zeige ich dir mal, wie es richtig geht. Weißt du, so ein bisschen sowas dabei. Oder was auch an originellen Lösungen, musikalischen Lösungen kommt. Man darf ja nicht vergessen, diese Musik von Suno kommt nach 8 Sekunden. Ich gebe meine Musik hoch und ich bekomme ein 4-minütiges Musikstück durchkomponiert, durcharrangiert nach 8 Sekunden. Das gilt auch für die Nix-Loska-Geschichten. Diese ganzen Songs, diese Chöre und all das, das ist alles nach etwa 8 bis 10 Sekunden Nachdenkzeit von Suno zurückgekommen.
Ja.
Ich stehe fassungslos wirklich vor dieser echten, ich widerspreche allen, die dann immer sagen, ach, das ist ja bloß ein Programm und das ist Software. Und ich sage, nein, das ist eine Intelligenz. Das ist eine andere Intelligenz als unsere. Aber was da geschieht, ist eine intelligente, schöpferische Leistung. Dazu stehe ich und da bin ich manchmal, es kommt nicht immer Tolles, es kommt auch viel Müll, aber manchmal höre ich das und sage, wow, ja, hast mich verstanden oder sowas, ne? Oder bei der Lounge eben, was für eine schöne Klangumgebung ist da entstanden zu meinen Sachen. Da lerne ich übrigens auch mit meinem Saxophonspiel, wenn der Suno Saxophon spielt, da sind ganz andere Riffe dabei, ganz andere Phrasierungen dabei, wo ich sage, probier das auch mal aus. Das bringt dich mal auch als Saxophonist mal auf neue Wege.
Das ist interessant, dass es dann auch diese Rückwirkung hat.
Dass man da sagt, ist eine Rückwirkung. Da habe ich auch richtig Lust, mal ein paar Sachen so zu spielen, wo ich sage, das geht ganz anders mit dem musikalischen Material um als ich. Ja. Und da entstehen interessantere Variationen, Läufe, Figurinen um das musikalische Motiv herum, als ich es jemals machen würde. Und ich setze mich teilweise auch hin und versuche, die Solomusik auch am Klavier wieder zu entschlüsseln.
Ja.
Und zu gucken, was ist da eigentlich musikalisch jetzt passiert? Warum klingt denn auf einmal das so interessant, was bei mir noch relativ bieder klingt?
Ja.
Und dann komme ich eben drauf, dass da harmonische Progressionen drauf sind, auf die ich bis jetzt so noch nicht gekommen bin, aber die ich mir am Klavier auch zusammen suchen kann. Ne?
Das ist sozusagen wie ein Bekannter, der Komponist ist und mit dem man sich dann sozusagen unterhält, austauscht.
Ja, einmal das. Oder ich hätte jetzt eine Big Band, nehmen wir an, bei einigen Sachen, ich hätte jetzt plötzlich zur Verfügung Herb Alpert und sein Orchester und ich würde dem mein Zeug geben und der würde das arrangieren und mit seinen Leuten spielen.
Ja.
Also mit Top-Musikern. Und und ich kann mir auch vorstellen, dass viele Komponisten auch in der wirklichen und in der alten Welt wirklich überrascht waren, wenn ein gutes Orchester ihre Noten nimmt, was es dann daraus nochmal macht, wo der Komponist gar nicht dran gedacht hat, dass das alles drinsteckt in seiner Musik. Ne?
Ja.
Ich bin wirklich da sehr, sehr, sehr beeindruckt von diesen Dingen, die da kommen und arbeite sehr gerne. Und ich höre es auch selber, übrigens diese Lounge-Musiken höre ich auch wirklich gerne im Auto.
Ja,
das ist also so eine meiner Lieblings-Automusiken.
Ich habe zum Arbeiten jetzt gehört, ich habe halt vorhin noch einen Text schreiben müssen. Habe ich die laufen lassen? Es ist einfach, das ist schön.
Das ist einfach schöne Musik.
Ja.
Und wenn es schöne Musik, ich verstehe, wenn ich in Musikforen diskutiere, ich verstehe viele Berufsmusiker, die Angst haben, dass sie ihren Job verlieren oder dass alles jetzt von KI gemacht wird, was ja nicht stimmt, ohne meine Vorlagen. Das kann man übrigens mal ausprobieren. Wenn man Suno eine platte Vorlage gibt, kriegt man auch nur plattes Zeug. Man muss schon sich Mühe geben, da auch wirklich etwas Bearbeitungswürdiges erstmal vorzulegen, was auch sehr viel Mühe macht, damit Suno auch in der Lage ist, wirklich was daraus zu machen.
Ja.
Und diese Musiker sind sehr frustriert von dem, was passiert. Aber ich kann immer nur sagen, ich freue mich über gute Musik, egal wer sie macht oder was sie macht. Und in dem Fall ist es eben eine Intelligenz, nicht auf Kohlenstoff, sondern auf Siliziumbasis. Das ist für mich aber genauso eine Respekt. Da sagen sie immer auch, ja, die KI hat ja kein Gefühl. Hört man auch sehr oft. Ne? Und da sage ich immer, glaubt ihr wirklich, dass Giacomo Puccini heulend eine Todesszene geschrieben hat? Der saß bei einem Glas Rotwein fröhlich am Notenpapier und hat diese Todesszene geschrieben, weil er weiß, wie sowas klingen muss.
Ja.
Er wusste, womit ich Trauer und womit ich Dramatik erzeuge, aber der hat nicht geheult beim Schreiben. Das kann mir keiner erzählen. Oder bei Beethoven. Ich habe ja einmal von Suno auch die Ode an die Freude von Schiller neu vertonen lassen. Und das schien mir freudiger zu sein, als was der Kollege Beethoven damit unterliefert, der von Zeitgenossen ja auch nicht unbedingt als der Heiterste beschrieben wird. So, also wie gesagt, Musik machen ist eine Sache doch eher des Rationalen. Hm. Natürlich auch Emotionen zu erzeugen, aber ein Musiker weiß, welche Werkzeuge im Werkzeugkasten der Musiker einsetzen muss, um bestimmte Wirkung zu erzeugen. Und genau das macht auch eine musikalische KI.
Ja, das ist einfach jetzt so mal zu sagen.
Das ist so. Das wird wahrscheinlich noch schlimmer, sagen wir schlimmer in Gänsefüßchen. Ich denke schon, dass diese künstlerischen KIs uns überflügeln. Ich vergleiche es aber immer gerne, die Situation, in der wir stehen, mit der Erfindung der Fotografie im 19. Jahrhundert, als alle Maler gesagt haben, um Gottes Willen, die kann ja besser malen als wir. Die zeigt ja die Gesichter jetzt richtig. Mhm. Und wir wären ja alle brotlos. Und es ist das Gegenteil passiert. Es kamen ganz neue Ausdrucksformen in der Malerei zutage, nämlich Ausdrucksformen, die eine Fotografie nicht kann, wie der Impressionismus beispielsweise. Mhm. Der Impressionismus wäre ohne die Fotografie und die Herausforderung durch die Fotografie nicht entstanden. Und das heißt, es hat im Prinzip einen Impuls gegeben für die Entwicklung der Kunst. Und ich warte eigentlich auch darauf, welche Impulse diese KIs jetzt in der Musik geben, dass es da auch wieder weitergeht. Ich weiß, ich habe mal auf Arte eine interessante Doku gesehen über einen Pianisten zeitgenössischer Musik, ernster Musik, der mit einer KI einen Dialog führt auf der Bühne vor Publikum.
Ja.
Also er spielt und gibt Themen ein, die KI spielt auch, er greift wieder ins Klavier ein, spielt auch selber und sagt hinterher, da ist etwas sehr interessantes geschehen, ein sehr interessanter Austausch geschehen. Und das ist vielleicht einer von möglichen Wegen, wie wir aus dieser Situation zu ganz neuen, künstlerischen Ausdrucksweisen kommen können.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Und natürlich ganz viele neue Hörspiele, die jetzt möglich sind, ohne dass man jemand anders braucht, sondern nur sich selbst und eine gute Stimme und Performance.
Es bleibt ja noch die Geschichte.
Genau.
Es gibt auch KIs, die sich Geschichten ausdenken. Habe ich mal getestet. Völliger Schrott. Also für mich jedenfalls.
Also nee, das ist, ich weiß, was du meinst.
Außerdem also wenn mir das noch aus der Hand genommen wird, dann sage ich mir ja, wozu mache ich das? Geschichten erzählen.
Ja,
das ist ja mein innerer Drang. Ne?
Da gibt es zwar darum so YouTuber, die einem empfehlen, dann kannst du ja die Geschichte von KI schreiben lassen und dann machst du noch die Bilder von KI und dann bringst du es als Bilderbuch raus. Dann denke ich mir, aber das ist ja total unbefriedigend.
Ja.
Dann mache ich das ja wirklich nur, um damit Geld zu verdienen und da ist es 10-mal einfacher, beim Bäcker so einen Mindestlohnjob anzunehmen, da verdiene ich viel mehr Geld.
Ich habe das Gefühl, dass in TV-Serien das eingesetzt wird schon, weil da wollen ja Leute keine Geschichte erzählen, sondern sie wollen einfach nur, dass gestreamt wird und dass die Abos kommen und dass die Leute dranbleiben. Aber die Geschichten sind dann so platt und stumpf bei Netflix oder wo, ich will da keinen zu nahe treten, aber dass ich mir denke, das sind schon offensichtlich solche generierten Geschichten, die aber leblos sind dann.
Ja.
Also ich denke schon, wir müssen unsere Geschichten erzählen. Ich möchte sie auch erzählen, deswegen mache ich es ja.
Ja.
Sonst würde ich es nicht machen. Ich will damit kein Geld verdienen. Ich habe es mal versucht. Dann verlierst du die Rechte an irgendeinen Verlag oder was, das will ich auch nicht. Mhm. Ich will einfach nur Geschichten erzählen und Spaß haben. Und am meisten Spaß habe ich halt am Machen und ich freue mich, wenn es jemand anderen auch noch gefällt. Ne?
Ja. Und gefallen kann es euch, wenn ihr auf leises-lärmen.de geht oder einfach auf YouTube die Sachen anhört.
Leises Lärmen suchen, genau.
Da findet man den Kanal.
Da ist auch die Lounge. Ich habe noch einen zweiten YouTube-Kanal, Leises Lärmen Lounge. Da sind auch zumindest etliche der von uns auch eben gerade besprochenen
Titel.
Suno, Lounge, Jazz, New Jazz.
Genau. Ideal, um da nebenbei zu arbeiten, beziehungsweise zu arbeiten und nebenbei so eine schöne Hintergrundkulisse zu haben, die wirklich sehr angenehm ist. Okay, Frank, ich danke dir für dieses aufschlussreiche Gespräch.
Sehr gerne.
Und vielleicht haben wir jetzt den einen oder anderen inspiriert, auch selbst Hand ans Hörspiel zu legen und selbst loszulegen. Mhm. Vielleicht. Achso, was ich noch wissen wollte, was denkst du, was dich so eine Produktion kostet, wenn man jetzt mal die...
Ich sag's offen, also ich habe zurzeit das Halbstunden-Abo bei 11 Lab, das kostet mich 5 Euro, 11 Labs kostet 5 Euro im Monat und ich habe ein Jahresabo bei Suno, ich meine, das sind so im Jahr um 90, ne? Und das ist es dann. Ansonsten halt der Strom, ich habe einmal vor einigen Jahren dann die Software gekauft, ich habe jetzt bei Cubis habe ich mal von der Version 11 jetzt auf 15 abgegradet, weil ich auch einen anderen Rechner, einen Apple-Rechner jetzt verwende, das hat mich auch nochmal 100 Euro gekostet. Mhm. Aber das war es dann eigentlich auch schon. Die das Mikrofone halten hoffentlich ewig. Dieses, was wir jetzt drüber sprechen, das MD421, unverwüstlich, tolles Mikrofon. Das habe ich bei eBay mal so für 150 Euro Erstaunt.
Aber jetzt so das 11 Labs, das hält sich ja dann auch in Grenzen, also da ist es jetzt nicht.
Absolut. Also da habe ich eine halbe, habe ich 30 Minuten, damit komme ich eigentlich aus. Hm. Ich habe auch schon mal für eine Stunde das genommen, dann ist es halt entsprechend ein bisschen teurer. Ja. Man kann auch dazu kaufen, minutenweise dazu kaufen, aber das ist wirklich mittlerweile, ich am Anfang, als ich mit Respeecher gearbeitet habe, da war wirklich bei den Western, ich meine, da musste ich für die gesamte Western-Produktion so 150 Euro bezahlen. Das war noch sehr teuer. Ja. Das war noch richtig teuer und auch gar nicht so gut. Aber jetzt ist das absolut, absolut erschwinglich. Also das ist, wenn jemand irgendein anderes Hobby hat, Modelleisenbahn oder was, ich glaube, der gibt mehr Geld aus.
Ja, auf jeden Fall. Okay, gut. Dann in diesem Sinne danke ich dir und vielleicht haben wir nochmal die Gelegenheiten, über andere Sachen zu sprechen oder dann über die neue Hörspielreihe, die Galaktische Kaffeefahrt. Das sind doch mehrere Folgen dann. Ne?
Ich habe es jetzt mittlerweile als Serie konzipiert, weil mir jetzt auch noch so ein paar Stränge eingefallen sind, die sich lohnen auszubauen. Es gibt da noch ich habe eine Rebellenbewegung in der Galaxis erfunden, die für Gemütlichkeit kämpft, ein gemütliches Universum.
Das ist eine schöne Rebellenbewegung.
Ja, sehr sympathisch. Also ein unveräußerliches Recht auf Kaffee und Kuchen überall im Universum. Das hat meine Sympathie.
Ja, meine auch. Okay, dann danke ich dir ganz herzlich für das Gespräch. Ja? Tschüss.
Tschüss.